Friedensordnung 1. Das Vegetius-Modell. Wird der Frieden als eine Folge davon angesehen, dass die Kosten eines Krieges prinzipiell höher sind als die seines potenziellen Ertrags, und das nicht zuletzt deswegen, weil sich mit Beginn eines Angriffskrieges politische und militärische Allianzen gegen den Angreifer bilden, die ihm militärisch untragbare Verluste oder schwerwiegende politische und wirtschaftliche Nachteile zufügen, welche ihn um alle Vorteile des Angriffskrieges bringen, dann muss es im politischen System mindestens drei Akteure geben, deren militärische Fähigkeiten so groß sind, dass sie jedem Friedensbrecher gewaltigen Schaden oder gravierende Nachteile zufügen können. Das Erfordernis von mindestens drei Akteuren, die in der Lage sind, einen Regelbrecher und Friedensstörer in die Schranken der bestehenden Ordnung zu weisen, ergibt sich daraus, dass bei einem geschlossenen System einer von diesen dreien selbst der Regelbrecher und Friedensstörer sein kann, sodass mindestens zwei Mächte vorhanden sein müssen, die seine Gewinne aus Regelbruch und Friedensstörung zunichte machen, und man sich zudem uneingeschränkt auf ihr entschiedenes Gegenhandeln verlassen kann. Der Grund dieser Verlässlichkeit würde darin bestehen, dass sonst ihre eigene Position in der Ordnung deutlich geschwächt würde und sie sich gleichzeitig aufgrund ihrer überlegenen Fähigkeiten in der Lage sehen, dem Regelbrecher und Friedensstörer entgegenzutreten. Die Pointe dieses Typs von Ordnung besteht somit darin, dass, modelltheoretisch betrachtet, ihre Verteidiger, indem sie die eigenen Interessen verfolgen, für den Fortbestand der Ordnung und die Aufrechterhaltung oder notfalls auch Wiederherstellung des Friedens sorgen. Man muss ihnen also keine Verpflichtung zu einem in der Ordnungsverteidigung bestehenden Gemeinwohl auferlegen, bei dem unklar bleibt, ob sie solchen im weiteren Sinn moralischen Forderungen folgen würden, sondern es genügt, dass sie ihr bloßes Eigeninteresse im Auge haben. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, müssen sie freilich militärische Fähigkeiten besitzen, die hinreichend groß sind, um einen potenziellen Regelbrecher und Friedensstörer von seinem Vorhaben abzuschrecken oder, wenn er sich nicht hat abschrecken lassen, in die Schranken zu weisen und sicherzustellen, dass er aus Regelbruch und Krieg keine Vorteile zieht. Dieses Modell folgt der von dem römischen Militärtheoretiker Flavius Vegetius formulierten Devise «Si pacem vis parabellum». Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor oder, vielleicht treffender übersetzt, sei auf den Krieg vorbereitet. Nennen wir dieses System das Vegetius-Modell und die ihm zugrunde liegende Anforderung den Parabellum-Imperativ. Die politischen Risiken des Vegetius-Modells bestehen neben einer Verabredung der Starken gegen die Schwachen darin, dass es einerseits bei der Bevölkerung der dem System angehörenden großen Mächte Akzeptanz finden muss und andererseits für diejenigen glaubwürdig zu sein hat, gegen die sich die Kriegsvorbereitung zur Verhinderung eines Krieges richtet. Das Vegetius-Modell mit dem Parabellum-Imperativ ist strukturell kontraintentional. Was man faktisch betreibt, ist das Gegenteil dessen, was man tatsächlich anstrebt. Man bereitet sich auf die Führung eines Krieges vor, um im Frieden leben zu können. Aber dabei kann bei Freund und Feind, bei der eigenen Bevölkerung, das ist im Wesentlichen ein Problem von Demokratien, wie bei denen, die durch die Kriegsvorbereitung zur Wahrung des Friedens gebracht werden sollen, der Eindruck entstehen, man rede bloß vom Frieden, bereite tatsächlich aber einen Krieg vor, in dem es keineswegs um die Wahrung des Status quo gehe, sondern um die Ausweitung der eigenen Macht, beziehungsweise die Eroberung und Annexion von zu anderen Staaten gehörenden Territorien. Unter dem Deckmantel der Friedenswahrung, so der Verdacht, schaffe man die Voraussetzungen für einen Krieg, um die bestehende Ordnung zu ändern oder auch eine ganz andere zu errichten. Wer kann schon mit Sicherheit sagen, ob das Paradoxon des Si pacem vis parabellum tatsächlich eines der vielen Paradoxa der Politik ist, oder ob es sich um eine Täuschung handelt, bei der das als kontraintentional behauptete, das tatsächlich intendierte, das pacem velle, Frieden wollen, die Tarnfarbe für das Bellum Gerere, Krieg führen, ist. Historische Beispiele dafür lassen sich zuhauf finden. Sobald man der Bindung an die Paradoxie misstraut, entsteht ein Sicherheitsdilemma, das sich wie folgt beschreiben lässt. Die eine Seite des Systems erhöht ihre Rüstungsanstrengungen, weil sie davon ausgeht, dies sei zur Aufrechterhaltung eines militärischen Gleichgewichts und zur Einbindung der anderen Seite in die bestehende Ordnung vonnöten. Von der Gegenseite wird das jedoch als eine Politik des militärischen Übergewichts wahrgenommen, weswegen sie ihrerseits Aufrüstungs- bzw. Nachrüstungsanstrengungen unternimmt, was dann von der ersten Seite wiederum als eine gegen sie gerichtete Bedrohung angesehen wird. Die reagiert darauf mit zusätzlichen Rüstungsanstrengungen, mit der Folge, dass die Beteiligten in eine nach oben offene Rüstungsspirale hineingeraten. Gefährlich wird das dann, wenn eine Seite dabei zu dem Ergebnis kommt, ein kurzer Krieg sei für sie besser als das Gefangensein in einer sich endlos drehenden Rüstungsspirale. Der Weg in den Ersten Weltkrieg lässt sich, zumindest teilweise, als Entscheidung zum Krieg zwecks Ausnutzung eines augenblicklichen Übergewichts rekonstruieren. Rüstungsspiralen sind dadurch gekennzeichnet, dass die eine Seite einen zeitweiligen militärischen Vorteil hat, womit sich für sie ein Zeitfenster öffnet, in dem sie, wenn alles gut läuft, siegen kann. Solche Zeitfenster haben eine erhebliche politische Suggestivität. Sie sind damit die größte Gefährdung für politisch-militärische Gleichgewichtskonstellationen. Das Vegetius-Modell funktioniert also nur dann zuverlässig, wenn die Gefahr des Eintritts in endlose Rüstungsspiralen durch entsprechende Rüstungsbegrenzungsabkommen beschränkt ist und keiner der dem System Angehörenden damit rechnen muss, auch ohne Krieg, durch immer weitere Rüstungen der Gegenseite, auf die zu reagieren ihn ökonomisch überfordert, zugrunde gerichtet zu werden. Das war die Gefahr, mit der die Friedensbewegung im Westen während der 1980er Jahre unter anderem argumentierte, dass die Sowjetunion, da sie von den verfügbaren Ressourcen und ihrer Technologie her der westlichen Rüstungsdynamik nicht würde folgen können, ihre Rettung in einem Präventivangriff auf den Westen suchen und in einem Verzweiflungsakt einen Krieg beginnen könnte. Ein solcher Ausbruch aus der Rüstungsspirale ist irrational, aber in Konstellationen struktureller Ausweglosigkeit nicht ausgeschlossen. Dazu ist es in den 1980er Jahren nicht gekommen, aber das war von den modelltheoretischen Annahmen her alles andere als selbstverständlich und womöglich nur die Folge eines kontingenten Vorgangs, der Wahl von Michail Gorbatschow zum Generalsekretär der KPdSU. Zu den strukturellen Risiken des Vegetius-Modells gehört aber auch, dass gar nicht Rüstungsanstrengungen selbst, sondern der ökonomische Aufstieg eines Akteurs in Friedenszeiten bei stetigem Zurückfallen seines potenziellen Kontrahenten dazu führt, dass dieser sich zu einem Krieg entschließt, von dem er hofft, er werde die Nachteile wettmachen, welche er im Frieden hinnehmen muss. Man wechselt dann, spieltheoretisch betrachtet, die Konkurrenzbedingungen, um die Bahn des strukturellen Abstiegs zu verlassen. Das ist zurzeit das politische Risiko im Verhältnis zwischen den USA und China, das mit der Bezeichnung Thukydides-Falle belegt worden ist. Wie groß die Wahrscheinlichkeit eines Krieges zwischen den USA und China im konkreten Fall auch immer sein mag, das Risiko steigender Kriegswahrscheinlichkeit erwächst aus einer Infragestellung der paradoxen Logik des Vegetius-Modells, weil in diesem nur die genuin militärischen, aber nicht die sozioökonomischen Faktoren berücksichtigt sind. Neben dem Sicherheitsdilemma und der Verabredung der großen Mächte zum Nachteil der kleinen ist die Falle des Thukydides das dritte dem Vegetius-Modell und dem Parabellum-Imperativ inhärente Problem. Der antike Historiker Thukydides hat in seiner Darstellung des großen, ganz Griechenland erfassenden Krieges zwischen der Seemacht Athen und der Landmacht Sparta die These vertreten, es seien nicht etwa bestimmte politische Entscheidungen der Athener, Spartaner oder Korinther gewesen, die letzten Endes zu diesem Krieg geführt hätten, sondern dazu habe das stetige politische und wirtschaftliche Wachstum Athens im Frieden geführt. In Sparta sei die Sorge aufgekommen, dass es seine wesentlich auf militärische Fähigkeiten gegründete Hegemonie über den Peloponnes und weitere Teile Griechenlands Schritt für Schritt an die Athener verlieren werde. Bei dem Beschluss der Spartaner, dass ein Krieg notwendig sei, seien sie nicht so sehr von den Reden der Bundesgenossen überzeugt, als von der Furcht bewogen worden, die Athener könnten allzu mächtig werden, sahen sie doch den Großteil von Hellas bereits in ihrer Gewalt. Die auf athenischer Seite wiederum vorherrschende Wahrnehmung wonach nicht eine bestimmte Entscheidung Athens die Lakedämonier zum Krieg veranlasst habe, sondern das kontinuierliche eigene Wachstum unter den Bedingungen des Friedens, brachte die Athener zur Überzeugung von der Unvermeidlichkeit eines Krieges und veranlasste sie unter dem Einfluss des führenden athenischen Politikers Perikles dazu, bei einer politisch marginalen Streitfrage nicht nachzugeben, sondern zu einem für sie vermeintlich günstigen Zeitpunkt auf Krieg zu setzen. Es waren danach, Thukydides zufolge, Annahmen über die Gegenseite, die in den Krieg führten. Die Vorstellung von der Unvermeidlichkeit eines Krieges, wie sie sich auch bei Beginn des Ersten Weltkriegs in Teilen der politischen Elite der großen Mächte breit gemacht hatte, hat politisch das Potenzial, die friedenssichernden Mechanismen des Vegetius-Modells auszuhebeln. Die Kriegsursachenanalyse des Thukydides und ihre Fortschreibungen bis in die Gegenwart legen, gleichgültig, ob sie im Einzelfall zutreffend sind oder nicht, ein weiteres Dilemma der gemäß dem Vegetius-Modell strukturierten Ordnung offen. Den Umstand, dass vielfach nicht Tatsachen, sondern ihre Interpretation durch die politischen Akteure dafür ausschlaggebend sind, ob die konditionale Voraussetzung des Parabellum-Satzes Anwendung findet. Se pacem vis, wenn du Frieden willst. Und zwar nicht verstanden als selbstbezüglicher Imperativ, sondern als zuverlässige Annahme über die Absichten und Motive der Gegenseite. Diese Interpretationsvarianz stellt eine folgenreiche Fehlerquelle in der nach den Vorgaben des Vegetius-Modells errichteten Friedensordnung dar. Im gegenwärtigen Konflikt zwischen den USA und China könnte das darauf hinauslaufen, dass eine Seite einen marginalen Konflikt zum großen Krieg ausweitet, weil sie von dessen Unvermeidlichkeit überzeugt ist. Darauf wird immer wieder zurückzukommen sein.